Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ja, was EPB ist, sage ich vielleicht ganz am Ende. Erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Ja, ich darf heute mit Ihnen darüber sprechen, wie wir mit kindlichen Gefühlen umgehen können. Und Sie werden diese Kürzel, die Jasmin gerade schon genannt hat, auch hier kurz auf der Folie sehen. Das, was ich Ihnen mitgebracht habe, möchte ich aber fairerweise sagen, ist nicht mein Verdienst allein, sondern wir sind ein Zusammenschluss von 30 Damen derzeit nur, keine Herren. Vielleicht mag ja jemand sich mal anschließen. In dieser Damenrunde von Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen haben wir viel über die frühe und mittlere Kindheit gearbeitet, geforscht und ausprobiert, und das ist alles hier mit eingeflossen. Deswegen der Dank an meine Kolleginnen an der Stelle. Ich habe eine ganz wichtige Bitte. Ich denke, es ist eh klar, aber dass Sie bitte nichts mitfotografieren oder abfilmen. Wenn jemand irgendwelche Infos haben möchte, ich blende am Ende meine E-Mail-Adresse ein. Ich kann auch gerne die Folien zuschicken, wenn das jemand interessiert. Und es gibt ja dann auch den Mitschnitt zum Nachhören. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich habe einige Fotos und Filmbeispiele von Kindern und ihren Eltern mit drin. Und die haben das natürlich freigegeben, dass ich das in so einem Rahmen hier nutzen darf, aber die möchten sich natürlich nicht auf YouTube wiederfinden oder sowas. Von daher, wenn Sie irgendwas brauchen, dann dürfen Sie mich gerne ansprechen. Gefühle. Ich habe gedacht, wir müssen uns erstmal ganz kurz, dass Sie eine Idee haben, wie ich mir das vorgestellt habe, ganz kurz darüber unterhalten, wofür brauchen wir eigentlich Gefühle, was hat das für eine Funktion. Dann werde ich vor allem auf das Gefühl von Schutz und Sicherheit bei Kindern eingehen und dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was da der Beitrag von den Bezugspersonen der Kinder sind. Also seien es die Fachkräfte, die mit den Kindern tagtäglich zusammen sind, die Eltern oder andere Bezugspersonen, ob Oma, Tante, wer auch immer mit dem Kind in Kontakt ist. Und darüber wollen wir uns ein bisschen austauschen, wie diese Beziehungsqualitäten und die Entwicklung von Gefühlen und der Umgang mit Gefühlen, wie das sozusagen verwoben ist. Ja, fangen wir doch mal mit den Gefühlen an, die Kinder uns mal mehr und mal weniger deutlich im täglichen Leben zeigen. Die haben für uns eine ganz klare Funktion. Und zwar haben wir den Eindruck, dass die Gefühle unser menschliches Handeln bestimmen. Also ein Gefühl kann uns motivieren, kann Entscheidungsprozesse mitbestimmen. Wir haben manchmal ein gutes Bauchgefühl, ein schlechtes Bauchgefühl. Und wir sind grundsätzlich eher so gestrickt, dass wir die angenehmen Gefühle gerne länger haben möchten und die unangenehmen möchten wir gerne immer schnell wieder loswerden. Das heißt, man könnte sagen, Menschen sind emotional regulierte Wesen, wobei das nur ein Stück weit stimmt, weil die Emotionen nicht sind, was vom Himmel fällt, sage ich mal, die haben wir nicht, sondern das ist im Grunde schon Teil vor allem des Interaktionsprozesses zwischen Eltern und ihren Kindern, welche Gefühlsqualitäten wir überhaupt ausbilden. Früher hat man noch gedacht, es gäbe sowas wie Basisemotionen. Jeder Mensch muss doch Wut kennen oder Ärger oder Freude. Habe ich alles auch im Studium noch so gelernt. Aber inzwischen wissen wir, dass das tatsächlich kulturelle Konventionen sind. Und wenn Sie vielleicht schon mal viel gereist sind oder eine Zeit im Ausland gelebt haben, dann werden Sie merken, dass andere Kulturen und selbst wenn es quasi ein Nachbarland ist, wie vielleicht bei Ihnen hier die Schweiz oder bei uns Frankreich oder sowas, da doch schon wieder andere Nuancen gesetzt werden. So wie die Inuit vielleicht 20 verschiedene Ausdrücke für Schnee haben und wir gucken das an und sagen, wieso ist doch alles Schnee, wieso haben die 20 Wörter dafür, können wir auch bei Emotionen sehr unterschiedlich differenzieren. Ganz spannend, aber das nur am Rande. Was wir aber erleben, ist, dass die Gefühle in unserem Alltagsleben im Grunde so ein bisschen was wie so ein Dirigent über einem Orchester sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedene Programme. Also Ihr Schlafprogramm und Ihr Programm der Wachsamkeit. Und Sie können aber immer nur eins von beiden haben. Ich kann nicht wachsam sein und gleichzeitig schlafen. Jetzt würde vielleicht Ihnen Ihr Körper Signale senden, jetzt ist Zeit zum Schlafen. Der Akku ist leer, Sie fangen an zu gähnen und so und Sie möchten sich gerne hinlegen. Und jetzt hören Sie ein Geräusch. Irgendwas, was Sie bedroht. Der Säbelzahntiger vor der Höhle, stellen Sie sich jetzt vor. Und zack, switcht das um von dem Gefühl, von dem Programm, ich möchte jetzt schlafen, hin zum Programm Wachsamkeit. Ob das jetzt wirklich eine Emotion ist oder eher ein Affekt, darüber könnte man streiten, aber dieser Moment, ich erschrecke mich, ich habe Angst, macht das sozusagen jetzt das Programm aktives, was mein Überleben besser sichert. Das heißt, es hat eine ganz wichtige, überlebenswichtige Funktion und ist nicht so, naja, dass man sagen kann, eine nice to have, wenn ich sozusagen sonst zufrieden bin, alles habe, was ich brauche, Dach über dem Kopf, was zu essen, warme Kleidung, dann kann ich mich um die Gefühle kümmern. So ist es nicht, sondern wir brauchen die Gefühle, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass wir sicher durch unser Leben kommen. Das heißt, die sind für uns ganz hilfreich, aber wir kennen, glaube ich, alle, und das gerade wer von Ihnen jetzt vielleicht auch aus dem therapeutischen oder beraterischen Kontext heute hier ist, wir kennen natürlich auch Momente, wo Gefühle Menschen vereinnahmen können und vielleicht auch zu unvernünftigen Handlungen verleiten können. Dass man vielleicht im Rausch sein Geld verspielt an irgendeinem Automaten, weil man immer hofft, man könnte doch noch gewinnen oder sowas. Ne? Die Vorfreude auf das, was da passieren könnte, lässt einen dann noch mehr Geld reinstecken, als man ursprünglich dachte. Oder wer hat nicht schon mal beim Shopping ein bisschen mehr ausgegeben, weil es gerade so einen Spaß macht, als er eigentlich vorher sich gedacht hatte und so weiter. Das heißt, wir müssen unsere Gefühle auch regulieren können, sodass wir gut klarkommen. Stellen Sie sich dieses Beispiel hier vor. Sie haben das Gefühl von Hunger. Ihr Körper meldet Ihnen, ich brauche jetzt wirklich Essen. Und Sie haben von mir aus eine Kokosnuss und Sie kommen nicht dran. Das heißt, Sie müssen Ihr Gefühl von Hunger jetzt erstmal kurz zurückstellen, bis Sie irgendwas gefunden haben, womit Sie diese blöde Kokosnuss aufkriegen. Und das heißt, Sie müssen sich runterregulieren, versuchen klar zu denken, bis Sie den Stein oder irgendwas haben, zack, Nuss auf, dann kann ich dann was essen. Also das heißt, wir haben beides, die sind hilfreich, aber es darf auch nicht so sein, dass sozusagen uns dadurch die Kontrolle entgleitet. Das heißt, wir brauchen unsere Gefühle, aber wir brauchen auch Kontrollmechanismen sozusagen. Und genau wie wir lernen, was ist denn eigentlich Hunger, was ist Schmerz und so weiter, müssen wir eben auch lernen, was mache ich denn, wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe, was jetzt irgendwie stört, was ich in den Griff kriegen muss. Und das ist besonders nochmal wichtig, weil wir in aller Regel ja nicht alleine unterwegs sind, sondern wir leben ja in Gruppen. Und auch schon die kleinsten Kinder sind mit ihrer Familie zusammen, mit Gleichaltrigen zusammen, also bewegen sich in verschiedenen Konstellationen mit anderen Menschen. Und gerade so Gefühle von Aggression oder Furcht muss man da immer mal wieder gut in den Griff kriegen, damit das in der Gruppe auch harmoniert und nicht ständig die Fetzen fliegen. Das heißt, im Idealfall regulieren unsere Gefühlsqualitäten hilfreich, unser Leben mit. Aber wir wollen ja nicht sozusagen das Gefühl haben, da ist es wieder das Wort, fremdbestimmt zu sein und irgendwie nur durch unser Leben den Gefühlen hinterher zu stolpern. Wir wollen ja gern Herr oder Herrin der Lage sein. Das heißt, wir müssen da auch Einfluss nehmen können. Das Gefühl von Schutz und Sicherheit hat da bei kleinen Kindern vor allem, aber ich würde sagen auch bei uns als Erwachsene, nochmal eine ganz besonders zentrale Rolle, deswegen möchte ich da ein bisschen dezidierter drauf eingehen. Wahrscheinlich ist das auch für viele schon ein bekanntes Modell, nämlich der Kreis der Sicherheit, wo wir sehen, wie Schutz und Sicherheit zwischen einer erwachsenen Bezugsperson und dem Kind im Miteinander entstehen. Und zwar können Sie sich das so vorstellen, Sie sehen jetzt hier die zwei Hände. Die erwachsene Person, die mit dem Kind in einer Bindungsbeziehung ist, kann dem Kind das Gefühl geben, dass es die Welt entdecken kann. Also es kann, diese Person kann die Basis sein, von der ziehe ich los, lerne das Leben kennen und braucht dabei natürlich als kleines Kind jemanden, der das auch unterstützt, diesen Erkundungsdrang. Wenn das Kind unterwegs ist beim Weltentdecken, braucht es jemand, der aufpasst, dass das auch alles gut geht, dass man sich nicht verletzt und so weiter, der aber vielleicht Spaß und Freude auch mit einem teilt. Und wie immer kommt natürlich im Laufe eines Tages bei einem kleinen Kind, und das würde ich sagen, wie gesagt, ändert sich auch bei uns nicht, vielleicht nicht mehr in so kurzen Intervallen wie bei Säuglingen und Kleinkindern, aber auch wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir uns dann mit dem Weltentdecken alleine vielleicht gerade nicht mehr so wohl fühlen und irgendjemanden brauchen, wo wir uns wieder Sicherheit holen. Das heißt, das Kind braucht dann auch jemanden, der es empfängt, wenn es wieder zurückkommt, der dann auch hilft, Gefühle zu sortieren, wo man Schutz kriegt und Trost und so weiter. Das heißt, dieses Gefühl von Schutz und Sicherheit entsteht im Idealfall dann, wenn eine Bindungsperson diese beiden Seiten gut bedienen kann. Also das Kind sozusagen loslassen in die Welt, aber gleichzeitig auch wieder als sicheren Hafen empfangen, wenn das Kind alleine nicht mehr klarkommt. Das klingt jetzt erstmal ganz trivial, aber ich finde, der Anspruch ist gar nicht so gering. Der Anspruch ist nämlich eigentlich, dass man als Bindungsperson immer größer, stärker, klug und liebevoll sein sollte im Kontakt mit dem Kind, wann immer möglich die Bedürfnisse erfüllen sollte, aber auch wann nötig die Führung übernehmen. Und das ist ja im Alltag gar nicht immer so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Wenn das gut klappt, Dann hat das Kind davon aber einen riesen Benefit. Es erfährt nämlich zum einen tatsächlich den körperlichen, tatsächlichen Schutz, wenn jemand da ist und aufmerksam schaut. Also sei es ausreichend Nahrung, Schutz davor, bei Rot auf die Straße zu rennen, wo runterzufallen und so weiter. Und wenn wir jetzt auf diesen Gefühlsbereich gucken, ist aber eher dieser emotionale Bereich nochmal ganz spannend. Nämlich das Gefühl, gesehen zu werden, emotional auch gesehen zu werden und feinfühlig begleitet zu werden. Das führt nämlich dazu, wenn ich Bezugspersonen habe, die das gut können, die erkennen, was ich als Kind gerade brauche, dazu, dass ich beim Kind auch innerlich so eine gefühlte Sicherheit, eine sogenannte psychologische Sicherheit etabliert. Und wo wir heute hingucken wollen, es lernt in dieser Beziehung, wie es mit Stress umgehen kann. Und mit Stress ist jetzt nicht gemeint, was Sie vielleicht von der Arbeit kennen, sondern so kleine Alltagsstressoren als Baby. Ich habe einen Pups querhocken, mir ist langweilig, der Bauch tut gerade weh, was auch immer. Ne? So kleine Alltagsstressoren und was mache ich dann als kleines Kind? Am Anfang, als Neugeborenes noch wenig, wenn irgendwas nicht gut ist, weint man meistens, schreit, strampelt. Und dann muss die Bezugsperson kommen und versuchen rauszufinden, was da los ist. Mit der Zeit wird aber aus dieser Kontrolle, aus dieser Regulationshilfe von außen dann ein Modell, wie ich das selber machen kann. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Man kann tatsächlich heute so weit gehen und da gibt es inzwischen doch einige spannende Publikationen dazu. Zum Beispiel eine österreichische Kollegin, die Isabella Sato-Jackson, die sitzt in Wien am Konrad-Lorenz-Institut, aber auch schon andere Forscher vorweg konnten zeigen, dass wie Kinder das erleben, wenn sie ein schlechtes Gefühl haben, also von mir aus Bauchweh oder Hunger, und was dann die erwachsenen Bezugspersonen machen, wie die dem Kind helfen, mit diesem unangenehmen Zustand umzugehen, dass das einen Einfluss darauf hat, wie das sich entwickelnde kindliche Gehirn quasi verschaltet wird. Und das ist dann sozusagen die Blaupause, wie wir dann später mit Stress umgehen, wenn wir älter sind. Das heißt, in den ersten Lebensjahren da eine gute Begleitung zu haben, ist ein super Investment für später, um dann selber mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu können. Und wenn Sie kurz mal innehalten und überlegen, glaube ich, fällt jedem von uns auch irgendein Erwachsenen ein, der das noch nicht so gut kann. Also es ist Gott sei Dank nicht so, wenn man es als kleines Kind nicht lernt, ist es vorbei. Sonst bräuchten wir keine Psychotherapie für Erwachsene anbieten oder sowas. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger. Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie eine Fremdsprache lernen. Also wenn Sie von Anfang an, von Geburt an, von mir aus mit Österreichisch und Chinesisch aufwachsen, dann werden Sie es wahrscheinlich schaffen, beide Sprachen fließend zu sprechen, ohne Akzent und so weiter. Sie können auch noch im Alter von 70 Jahren Chinesisch lernen wollen, Entschuldigung, aber Sie brauchen eine ganz andere Motivation, um dann noch mal richtig eine Fremdsprache zu lernen, zumal noch so eine, die so schwierig ist. Das heißt, Sie müssten vielleicht nach China auswandern wollen, sich in eine Chinesin, einen Chinesen verliebt haben. Also da müssen Sie richtig viel Investition haben und Motivation, damit Sie das mit 70 noch hinkriegen. Und Sie werden den Dialektakzent wahrscheinlich nie ganz hinkriegen. Ja, und so können wir uns das mit den Gefühlen und der Gefühlsregulation im Grunde auch vorstellen. Wenn ich das von Anfang an als kleines Kind mitlerne, dann habe ich es später parat. Wenn ich es nicht lerne, ist das Kind Gott sei Dank nicht für immer in den Brunnen gefallen, dann kann ich das auch noch nachüben, aber es kostet in der Regel dann mehr Kraft und Anstrengung. Das heißt, unser Ziel wäre eigentlich im Idealfall, dass kleine Kinder von Anfang an immer im Alltag, immer ist vielleicht zu groß, überwiegend, sagen wir es mal so, überwiegend ausreichend oft eine so gute Regulationshilfe von ihren Erwachsenen bekommen, dass sie sich geschützt und sicher fühlen können. Dann sind wir sozusagen auf einem guten Weg. Das heißt, wir machen mal einen kleinen Schlenker und überlegen uns, wie das jetzt zusammenhängt, die kindliche Entwicklung mit den Bezugspersonen, mit dem, wie die quasi gestaltet werden, diese Alltagssituation. Das ist Ihnen sicherlich überhaupt nichts Neues, dieser Gedanke, dass Kinder sich nicht im luftleeren Raum entwickeln, sondern in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das liegt zum Großteil natürlich daran, dass wir als menschliche Säuglinge erstmal gar nicht alleine überlebensfähig werden. Also ein Kind muss sich an eine erwachsene Bezugsperson binden. Es würde alleine verhungern, verdursten, erfrieren. Es kann sich nicht vor dem Säbelzahntiger in Sicherheit bringen und so weiter. Das heißt, sowohl körperlich als auch emotional sind wir darauf angewiesen, dass erwachsene Bezugspersonen quasi sich um die kleinen Kinder kümmern. Und das ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Sie sehen es hier an der Jahreszahl. Winnicott hat das schon 1949 gesagt. There's no such thing as a baby. Was er damit meint, nur Baby, das geht gar nicht. Das ist immer Mutter, Kind, Vater, Kind. Ne? Ich brauche immer die Dyade aus einem Erwachsenen, der das Kind versorgt. Baby alleine ist keine überlebensfähige Einheit. Und egal in welche entwicklungspsychologischen Theorien Sie da schauen, alle sind sich im Grunde darüber einig, dass die Eltern-Kind-Beziehung einen Einfluss darauf hat, wie sich das Kind entwickelt, kognitiv, emotional, von der Persönlichkeit, ob es eine emotional gesunde Entwicklung hat oder eine psychopathologische. Aber es geht natürlich auch umgekehrt. Die Persönlichkeit des Kindes und wie das Kind sich entwickelt, hat auch wieder einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung. Wir wollen nicht sozusagen das nur einseitig betrachten, so wie die Kinder nicht im luftleeren Raum aufwachsen, sind sie auch kein unbeschriebenes Blatt, wo nur die Eltern schuld sind, wenn nicht alles klappt. Ne? Die Kinder kommen ja schon mit einer Ausstattung auf die Welt, die haben schon im Mutterleib Erfahrungen gemacht und wenn sie geboren sind, gibt es viele, viele Erfahrungen, die die Kinder auch außerhalb der Mutter-Kind- oder der Vater-Kind-Beziehung machen. Also das spielt natürlich von beiden Seiten alles rein. Wir haben eine Besonderheit und das ist auch nochmal was, wo wir Menschen ein Stück weit anders sind als andere Säugetiere, dass wir das alles noch in Sprache fassen. Was wir aber auch bei anderen Säugetieren sozusagen sehen, ist diese soziale Ansprechbarkeit von kleinen Kindern. Wenn Sie mal auf einer Geburtenstation waren und die ganz kleinen Neugeborenen gesehen haben, die können ja noch kaum eine Minute am Stück mal wach und aufmerksam sein. Ne, oft ist man nur kurz zum Stillen wach, beim Wickeln wach, dann wird wieder geschlafen. Aber der Moment der Konzentration, dass man sich mal kurz als klitzekleines Menschenkind konzentrieren kann, ist eigentlich immer dann, wenn ein sozialer Reiz kommt. Also wenn ich Mamas Gesicht sehe zum Beispiel, das ist spannend. Und so sind wir sozusagen als Menschen programmiert, dass wir von Anfang an eine hohe Sensibilität haben für soziale Reize, Anregungen, also Stimme, Gesicht, Geruch und so weiter. Und die Kinder bringen auch die Fähigkeit mit, soziale Reize zu senden. Schon ganz kleine Kinder haben eine Mimik und fangen relativ bald an, ihre Motorik ein bisschen zu steuern. Und das macht was mit den Eltern, wenn die Ärmchen zum Beispiel einem entgegengestreckt werden oder wenn die Kinder 7, 8 Wochen sind und kommt ein erstes richtiges Lächeln, so ein soziales Wiederlächeln. Ne? Das erinnern viele Eltern noch, als ihr Baby das erste Mal gelächelt hat und so weiter. Und im Idealfall verstärkt sich das dann jetzt gegenseitig, also das Bedürfnis vom Kind, sich an die Erwachsenen zu binden und die Freude oder der Spaß von den Eltern, diesem Kind auch helfen zu wollen. Und so entsteht dann über ganz, ganz viele Interaktionen im Laufe, in der Regel so vom ersten Lebensjahr, wachsen dann diese Bindungsbeziehungen, wo man sagt, so ab dem ersten Geburtstag etwa hat das Kind in der Regel so eine Handvoll wirklich enge Bindungspersonen. Das sind die, die von Anfang an da waren, ob das jetzt die leiblichen Eltern sind, ob das Pflegeeltern sind, das ist egal. Aber die, die sich eben gekümmert haben, die als Bindungspersonen da waren, die sind dann sozusagen im Laufe der Zeit fest etabliert. Diese Personen, die das Kind gut kennt, also mit denen es seine Alltagserfahrungen macht, das sind eben auch die, die regulieren helfen müssen bei den Gefühlen. Und das kann man sich ganz technisch vorstellen. Die Ute Ziegenhain hat das mal in dieses nette Schaubild gepackt. Das klingt jetzt auch so technisch, ne? Bindungsperson als Quelle emotionaler Sicherheit und externe Hilfe zur Regulation. Ist aber eigentlich ganz simpel. Was ist damit gemeint? Das kleine Kind kommt in irgendeinen Moment der Überforderung. Zum Beispiel, es ist zum ersten Mal von Mama und Papa getrennt. Bislang war immer einer von denen da, jetzt ist aber irgendwas dazwischen gekommen, die müssen von mir aus zusammen einen Termin wahrnehmen und eine fremde Person muss auf das Kind aufpassen, die Nachbarin oder so, keine Vertraute. Dann ist das Kind höchstwahrscheinlich mit der Situation geschwind mal überfordert und wird es irgendwie zeigen. Selbst wenn es jetzt vielleicht vom Temperament nicht besonders extrovertiert ist und nicht wahnsinnig viel rumschreit, können wir das messen. Das ist auch gemacht worden in physiologischen Studien, dass man geguckt hat, Herzfrequenzrate geht hoch, Hautleitfähigkeit nimmt zu, Cortisol im Speichel. Also Kind hat Stress, ist getrennt von Bindungspersonen, das macht Stress. Das heißt, es wünscht sich irgendwann seine Bindungsperson zurück und wenn die wiederkommt, wird die irgendwas Hilfreiches tun. In aller Regel nehmen die Eltern dann das Kind vielleicht auf den Arm und sagen was Nettes und knuddeln es ein bisschen und dann gehen diese ganzen Stressmarker auch relativ schnell wieder runter. Also so simpel ist es gemeint, wenn das Kind alleine nicht mehr klarkommt, sich zum Beispiel verlassen fühlt, Schmerzen hat, Hunger hat oder sowas, braucht es Eltern, die irgendwas Beruhigendes wieder tun oder andere Bindungspersonen. Das wäre sozusagen die externe Regulationshilfe. Das hat einen Einfluss darauf, wie gut das gelingt, darauf, wie sich bei den Kindern Handlungs- und Emotionsregulation entwickeln. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Kinder brauchen jemanden, der ihnen das quasi vormacht. Und das verschiebt sich so ein bisschen von der Geburt bis ins Schulalter, wie groß der Anteil von den Erwachsenen ist beim Umgang mit Stress und wie viel das Kind schon selber kann. Und das wollen wir uns vielleicht mit ein paar Beispielen einfach mal anschauen. Und zwar gibt es da so ein ganz nettes entwicklungspsychologisches Modell, vor allem der Holodinsky hat da ganz viel zu geforscht und er hat das mal so aufgegliedert nach den verschiedenen Entwicklungsphasen von Kindern. Sie wissen, Kinder entwickeln sich hoch individuell unterschiedlich, also bitte alle Angaben immer so Pi mal Daumen. Ne? Aber am Anfang ist es quasi so in dem Modell, die Bezugsperson reguliert das Erregungsniveau vom Kind. Sprich, das Neugeborene hat irgendwas, was ihm nicht gut tut, von mir aus Hunger. Und ich finde das so nett ausgedrückt, es appelliert ungerichtet, es soll heißen, es brüllt. So, und die Bezugsperson handelt am Anfang explorativ. Naja, welche neugeborene Mutter oder welcher frisch gepackte Vater weiß denn beim ersten Schreien sofort, das ist jetzt Hunger oder die Windel ist voll, ne? Also es ist Trial and Error und irgendwann hat man dann rausgefunden, was das Baby braucht und hat dann das Problem gelöst. Wir gucken uns das mal an. Ein Papa mit seiner neugeborenen Tochter, der versucht in Kontakt zu kommen, wie das dann aussehen kann. Die ist tatsächlich gerade eine Woche oder so alt. Ja, das war der Versuch, in Kontakt zu kommen. Der Papa gibt ein Küsschen und Baby sagt erstmal, nee, ne, das war zu laut oder irgendwie zu unbequem. Und dann probiert der Papa rum, findet eine andere Lage, wie er das Baby hält und redet beruhigend. Und jetzt am Ende, jetzt haben sie es geschafft, was zu finden, ne, wo sie in einem guten Abstand sind, wo das Kind sich mal kurz konzentrieren kann und den Papa wirklich wahrnimmt. So kann man sich das am Anfang vorstellen, wie man sich so nach und nach kennenlernt. Die nächste Zeit, so in den nächsten Wochen, das haben wir mal so überschrieben mit dem Titel Zeit der wechselseitigen Anpassung. Das Kind ist jetzt vielleicht schon eher 6 oder 8 Wochen alt. Wir sind aber immer noch in dem Punkt, das Baby kann sozusagen den Fehler nur laut melden, aber noch nicht so viel selber machen. Aber die Eltern haben jetzt in aller Regel schon ein bisschen Erfahrung und lesen ihr Kind schon ein bisschen besser. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal an, was die Mutter nämlich ganz schnell für eine Idee hat, was beim Kind jetzt los sein könnte.
Schlafen. So ein Hunger. Du schon an deinen Fingern nuckeln. Und da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus, gell?
Also Sie haben es wahrscheinlich gehört, was sie sagt. Ne? Die Mutter hat die Idee, dass das Kind Hunger hat und schon, ne, nuckelt und da kommt leider nichts raus. Das heißt, Sie sehen, wie das ganz früh schon anfängt. Wir sind ja immer noch im Neugeborenenalter, dass die Eltern versuchen, so einen Perspektivwechsel zu machen. Und das ist ein ganz zentraler Baustein in dem Entwickeln von emotionalen Kompetenzen. Das Kind wird ja nicht nur gesehen im Sinne von, oh, du weinst, deswegen biete ich dir körperliche Nähe an, sondern die Mutter versetzt sich in das Kind rein, findet Worte dafür, spiegelt das Kind, sie macht das auch nach, ne? Oh, du musst weinen und du hast Hunger. Das heißt, was das Kind erlebt, ist, ich werde gesehen, ne, mit meinen Bedürfnissen. Es erkennt seine Bedürfnisse im Gesicht des Gegenübers. Das weiß er mit 8 Wochen noch gar nicht, dass es ein Ich und ein Du und sowas gibt. Aber es kriegt ein Bild dazu, wie man aussieht, wenn man sich so fühlt, und ein Wort. Das, wenn das einmal im Alter von 8 Wochen passiert, hat das Kind wahrscheinlich noch nicht viel gelernt. Die Idee ist aber ja, wenn Eltern ein Kind feinfühlig begleiten, dann machen die das ja jeden Tag. Also jeden Tag ist ja irgendwo ein Pups drückt, ich habe Hunger, mir ist langweilig, ich habe mich angestoßen und so weiter. Also es gibt ja hunderte und tausendfach Interaktionen in so einem Baby- und Kleinkindleben, wo sich solche Momente immer wieder wiederholen. Und darüber lernt das Kind, Gesichtsausdrücke zu inneren affektiven Zuständen zuzuordnen, Worte dafür zu kriegen und auch eine Lösung. Weil die Mutter wird ja dann nach dem Wickeln wahrscheinlich das Baby auch stillen und dann merkt, Hunger fühlt sich so an, das heißt so, und Essen, Trinken hilft dagegen. Ne? Okay, wir gehen mal einen Schritt weiter in der Entwicklung. Wenn wir jetzt die ersten 3 Monate hinter uns haben, im klassischen Säuglingsalter also angekommen sind, dann geht das schon so ein bisschen, dass das kleine Kind auch schon Regulationsanteile mit übernimmt und es nicht mehr nur die Bezugsperson ist. Das heißt, der Säugling kann jetzt schon ein bisschen zielgerichtet sich an seine Bezugsperson wenden und die Bezugsperson kann jetzt auch zunehmend gerichtet darauf reagieren. Das heißt, viele Eltern, wenn sie da mal hinhören, wie die über ihre Kinder sprechen, sagen dann so Dinge wie, wenn er so schreit, das ist jetzt nicht mehr Langeweile, da hat er sich jetzt echt wehgetan. Das klingt ganz anders, als ne, wenn er nur so ein bisschen meckert. Und das liegt zum einen daran, dass die Eltern sich besser reingehört haben, besser differenzieren, aber auch, dass die Kinder immer differenzierter ausdrücken können, was sie denn brauchen. Und dann gucken wir uns aus dem Alter auch nochmal ein Kind an, was so ein bisschen Stress hat, weil der Tag schon so lang war. Und wie sozusagen die Selbstregulation von dem Baby und das, was die Mutter macht, wie das zusammenpasst.
Oi. Heute ist aber viel los bei dir. Hm? Waren wir schon am Bahnhof, bei der Ulrike auch, jetzt sind wir hier.
Hm? Ja, da sieht man schon.
Du bist aber noch ganz munter, ne? Ja. Oh, Gesundheit. Gesundheit ist doch anstrengend, ne? Ja, ist anstrengend, wenn man so ein kleines Baby ist und dann ist es so heiß. Und dann ist es so viel. Ja. Amelichen.
Was jetzt vielleicht bei einmal gucken ganz schnell geht, ist aber ganz lustig, was bei kleinen Kindern schon funktioniert. Die arbeiten beide daran mit, dass sie noch im Gespräch bleiben können. Die Mutter hat das ja verbalisiert, dass das Kind irgendwie müde ist und was sie heute alles schon gemacht haben. Und das Baby, das kneift mal die Augen zu und verzieht mal den Mund und guckt mal zur Seite und muss mal niesen. Ne? Und das sind alles so kleine Momente, sich selber wieder zu regulieren. Das kennen wir von uns auch. Ne? Ich hoffe, dass Sie heute Abend noch durchhalten, aber ich unterrichte ja auch gern ganztags. Und nach der Mittagspause hat man dann ja auch immer dieses hier und Haare zwirbeln und so, wenn alle im Mittagstief hängen. Das sind alles so kleine selbstregulatorische Dinge, die wir tun, um unsere Aufmerksamkeit noch mal kurz zu kriegen. Und die Mutter begleitet das durch Stimme, durch Anfassen, Händchen festhalten und so weiter, sodass die jetzt eben ein bisschen miteinander regulieren, dass man sich noch unterhalten kann, obwohl man ja eigentlich schon müde ist. Und noch ein ganz putziges Beispiel, das ist schon ein bisschen eher zum Ende vom ersten Lebensjahr, vom Spielen, wo Sie sehen, wie viel Gegenseitigkeit bei so einem kleinen Kind schon möglich ist.
Pass mal auf, Felix. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Stein auf Stein, das Häuslein wird bald fertig sein. Stein auf Stein, Das Häuschen wird bald fertig sein. Oh, schon fertig gesungen? Stein auf Stein kannst du auch schon spielen. Toll machst du das. Fein.
Ja, hier geht es jetzt eher um die Regulation von einem positiven Gefühl. Auch Freude muss man ja irgendwie händeln, vor allem wenn man noch so klein ist mit Dingen motorisch und dass man da nicht umkippt. Und auch da wieder machen beide mit. Ne? Die Mutter steuert das ein bisschen vom Tempo, von der Lautstärke, ein bisschen dann am Ende Pause machen. Und das kleine Kind auch. Wo er kann, gibt er Gas. Und wenn er nicht mehr kann, dann guckt er auch mal zu Hause und dann geht der Bauklotz mal kurz in den Mund. Das ist eben ein bisschen schon selber mitregulieren, weil das ja hoch anspruchsvoll. Ne? Der erinnert sich ja schon, was da kommt. Bevor die Mutter überhaupt bei diesem Stein auf Stein angekommen ist, ist er ja da schon zugange. Okay, das geht dann aber natürlich noch weiter in der Entwicklung. Beim Kleinkind würden wir sagen, das hat jetzt wirklich schon einen gleichwertigen Anteil, ich sag mal bei so Alltagsgefühlen. Ne? Auch wir Erwachsene können natürlich noch an Punkte kommen, wo wir alleine nicht mehr regulieren können, ne? Wo wir jemanden brauchen, der uns hilft. Aber in normalen Alltagssituationen. Da ist es beim Kleinkind jetzt so, dass das mit einem direkten Ziel sich an seine Bezugsperson wenden kann und die Bezugsperson dann eben auch wirklich ganz gezielt darauf antworten kann. Also ein Kleinkind kann sagen, will auf den Arm, habe Hunger oder irgendwie sowas, ne? Und hat dann ganz klar das Ziel, dass es jetzt auf den Arm darf oder was zu essen kriegt. Und da gucken wir uns an, wie Regulation von Gefühlen dann aussieht. Dieser kleine Junge baut nämlich jetzt mit seinem Duplo und das klappt nicht alles. Und da können Sie mal gucken, wie der Papa jetzt aus der Ferne regulieren kann in dem Alter. Der macht das jetzt nämlich eigentlich nur noch über Mimik und Sprache. Und das reicht, weil das Kind natürlich jetzt selber schon ganz viel kann.
Umgefallen. Repariert.
Repariert. Wie das finde
ich, oder? Ganz hohen Turm baust du jetzt.
Was?
Ganz, ganz hohen Turm. Ja. Ist aber schwierig, was du machst. Prima. Jetzt kommen die noch da oben drauf.
Ja. Ja.
Das. Müssen wir wieder anfangen.
Ja.
Umgefallen.
Umgefallen.
Umgefallen. Prima.
Umfallen.
Soll schon wieder umfallen?
Ja.
Wir bauen den Turm. Ich will wieder umfallen. Hey. Kaputt. Reparieren wir wieder. Komm, das kannst doch du auch. Einleger. Ach, den großen Turm weiterbauen. Ja, das ist auch eine Idee.
Haben Sie es gesehen, ne? Wie der Vater begleitet? Und was ich an diesem Video so schön finde, ist, der hat er ja gar nicht drüber nachgedacht, das macht er ganz intuitiv, aber er nimmt immer das Gefühl erstmal an, spiegelt es und dann macht er einen Vorschlag zur Veränderung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir Kinder gut begleiten wollen, ihre Gefühle kennenzulernen, regulieren zu lernen. Wir neigen im Alltag manchmal dazu, wenn Kinder, sag ich mal, unbequeme Gefühle zeigen, die schreien, weinen, wollen irgendwas nicht, überstrecken sich, wollen sich nicht anschnallen lassen oder sowas, dass wir dieses Gefühl schnell weghaben wollen. Aber das ist ja, dieser Ausdruck vom Gefühl ist ja Kommunikation an uns. Soll heißen, wenn wir nicht zuhören, wird es in der Regel lauter. Also die Idee, man geht auf das Schreien vom Kind nicht ein, führt nicht dazu, dass Kinder weniger schreien. Das hat man tatsächlich wissenschaftlich ausgezählt, sie schreien mehr. Also die Kinder, die eine prompte Reaktion kriegen, oh, das passt dir jetzt nicht, und dann kann ja kommen, ich erlaube es dir aber trotzdem nicht. Also wir müssen ja deswegen, ne, wenn es jetzt, weiß ich nicht, es wird gequengelt um den 10. Lutscher oder sowas, da kann man natürlich Nein sagen. Aber erst kurz akzeptieren, das verstehe ich, dass du dich ärgerst. Ich gebe dir aber trotzdem keinen. Und das ist ein kleiner Unterschied, ne? Ob ich sage, ah, ablenken, ach, da oben ist ein Vögelchen, hat doch gar nicht wehgetan, das kennen wir alles. Ne? War ja lange sehr üblich, dieses schnell über die schlechten Gefühle weghuschen. führt aber nicht zu emotionaler Kompetenz. Emotionale Kompetenz erwirbt man, wenn das Gegenüber sieht, oh, du hast dir wehgetan und jetzt machen wir irgendwie Ablenkung, weiß ich nicht, was Kühles drauf, eine nette Geschichte, wie der Schmerz wegfliegt oder was auch immer. Aber erst eben wahrnehmen, spiegeln, benennen und dann wegmachen. Sonst muss das Kind ja immer lauter schreien, damit man als Gegenüber endlich sieht, dass da was nicht passt. Oder die noch viel schlimmere Variante, was sich, glaube ich, niemand für sein Kind wünscht, dass die Kinder verstummen und gar nicht mehr sagen, wie es ihnen geht. Das ist ja auch ein Problem. Und dann haben wir nachher Teenager mit irgendwelchen internalisierenden Geschichten. Wollen wir auch nicht, ne? Also das heißt, wir müssen uns bei den Kindern die Zeit nehmen, das Gefühl ernst zu nehmen. Und das ist im Alltag nicht leicht. Ich habe jetzt gerade 2 Teenager zu Hause. Da darf man das dann alles nochmal machen. Aber es hilft. Und es muss ja auch nicht immer sein, wie soll ich sagen, dass man die perfekte Lösung hat. Aber erst mal anzuerkennen, du bist gerade sauer oder dir tut was weh, das ist Mist, ich kann es auch nicht ändern, aber ich habe es gesehen. Und das macht schon mal einen großen Unterschied, es zu sehen und am besten noch viele unterschiedliche Wörter dafür zu haben. Auch das ist was, was wir heute ganz gut wissen, nicht nur erkennen, spiegeln, sondern ein großes Vokabular über unterschiedlichste Gefühle haben, hilft tatsächlich später besser mit Gefühlen umzugehen. Man geht inzwischen sogar so weit zu sagen, in einer Fremdsprache auch noch 20 Ausdrücke für Freude und Leid und sowas lernen, hilft alles im Umgang mit Gefühlen. Okay, beim Vorschulkind geht es dann noch ein Stückchen weiter. Das kann sich unter Umständen schon bei kleinen Alltagsproblemen selber regulieren. Das heißt, das Vorschulkind könnte jetzt zum Beispiel in der Kita zu seiner Erzieherin gehen und sagen, du, ich habe Hunger. Und dann kann die sagen, super, hol doch mal deine Brotdose und setz dich zu den anderen zum Frühstücken und dann kann das Kind das selber tun. Ja? Braucht gar nicht mehr jemanden, der das für ihn tut, sondern nur daran erinnert, was wäre denn jetzt der nächste Schritt. Und bei einem Schulkind ist es bei kleinen Alltagssituationen so, dass es sich sogar schon ganz selber regulieren kann. Also ein Kind, was in die Schule geht, sollte im Idealfall unterscheiden können, ob es zum Beispiel Hunger hat oder ob ihm kalt ist. Das heißt, das Schulkind könnte sich selber sagen, Mensch, ich habe Hunger, wo ist denn mein Pausenbrot? Das kram ich jetzt mal raus und esse das und handelt dann eben selbst. Das heißt, die Kinder haben in dem Alter schon zunehmend so eine emotionale Selbststeuerung. Klar, die gucken in dem Alter natürlich auch, wie das andere machen. Also Gefühle und Umgang mit Gefühlen ist alles Kultur, alles Sozialisation. Und sie wollen natürlich auch dann zunehmend lernen, auch die negativen Gefühle ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil das ja auch unangenehm werden kann, ne? Wenn ich da zu sehr außer Rand und Band bin, lassen mich die anderen nicht mitspielen oder die Lehrerin schimpft vielleicht. Das heißt, das ist was, was da nochmal dazu kommt. So wäre jetzt der ideale Ablauf. Das heißt, wenn alle Kinder das Glück hätten, dass sie immer wunderbar erkannt, gespiegelt, begleitet und so weiter wären, dann hätten wir hinterher auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eben sehr kompetente, also emotional kompetente Erwachsene. Aber wir wissen natürlich, dass Eltern-Kind-Interaktionen und Beziehungen nicht immer nur glatt laufen. In jeder Familie kann es zu Stolpersteinen kommen, seien es Erkrankungen, seien es finanzielle Notlagen, Trennungen und so weiter. Da ist natürlich keine Familie vor gefeit, dass nicht irgendwas mal passieren kann, was dieses natürliche Miteinander auch stört. Das heißt, wir sehen häufig, dass sozusagen die Qualität, wie diese Beziehungen gesteuert werden, wie die elterlichen Kompetenzen sind, dass das einen Einfluss eben darauf hat, wie gut ein Kind sich gerade auch in diesem sozialen und emotionalen Bereich entwickeln kann. Dazu 2 Konzepte, da will ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber wir haben im Grunde, dass das, was ich vorhin schon meinte, haben Erwachsene ja auch ein genetisches Programm, sich um Kinder gut kümmern zu wollen. Und dafür braucht man selber gar nicht Eltern sein. Und das erste Mal beobachtet habe ich es bei einem 7 Jahre alten Mädchen, also es fängt schon auch vorm Erwachsenenalter an, dass wenn sie so ein kleines, niedliches Baby sehen, also mal angenommen, jetzt käme hier eine rein Mutter, Vater mit so einem 9 Monate alten, so einem ganz süßen Butterbaby, das sitzt da so in der Karre und das hält genau vor ihnen an und das strahlt sie so an, das hat richtig Lust, sich zu unterhalten, das gluckst und macht Tönchen und streckt vielleicht noch die Ärmchen zu ihnen. Dann würden sie sich höchstwahrscheinlich angesprochen fühlen und würden irgendwie antworten. Und weil sie ja ein kleines, niedliches Baby ist, reden sie in der Regel auch nicht normal, sondern sie sagen wahrscheinlich sowas wie, ja, hallo, ja, wer bist denn du? Und, ne? Und dann fangen wir an, so große Augen zu machen und so ein Piepsstimmchen und wir machen so eine Melodie und so. Das machen wir deswegen, weil wir intuitiv wissen, das erhöht die Aufmerksamkeit bei dem Kind. Ne? Das kann es gut verarbeiten, da springt es drauf an. Das heißt, Eltern haben in aller Regel eben so ein Programm, wo sie ganz unbewusst wissen, was das Kind gerade braucht, was passt. Fast alle haben das Bedürfnis, wenn das Baby brüllt, hinzugehen und es auf den Arm zu nehmen. Ne, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, brauchen wir keinen Kurs für. Aber es gibt eben die Momente im Leben von Familien, wo dieses Intuitive verschüttet geht. Sei es, weil man an der postpartalen Depression leidet, weil man selber biografisch vielleicht unfassbar viele Themen noch hat, die einen belasten, die wieder hochkommen, wenn man Eltern wird, seien es aktuelle Krisen und so weiter. Und dann ist es ganz gut, dass es noch was anderes gibt, nämlich dieses Konzept von Feinfühligkeit. Also wir alle können lernen, so Kommunikationssignale von dem Baby wie Schreien, Strampeln, sich zur Seite drehen und so weiter. Wir können lernen, genau hinzugucken, zu verstehen, was uns das Kind damit sagen will und dann darauf passend reagieren. Und das ist das, was du vorhin ja auch kurz angesprochen hast mit der entwicklungspsychologischen Beratung, die ich sehr gerne unterrichte. Das ist was, was wir in Beratungen mit Eltern auch machen. Also gemeinsam gucken, wie zeigt denn ihr Kind, dass es ihm gut geht oder nicht so gut geht? Woran kann man das erkennen? Was können sie dann machen? Und das kann ich lernen, auch wenn es mir selber gerade als Mutter oder Vater nicht so gut geht. Also wir müssen uns sozusagen nicht nur darauf verlassen, dass die Biologie und das Natürliche und das wird sich schon alles irgendwie richten. Nein, man kann, wenn man in so einer Krisensituation ist, wo das von alleine eben gerade nicht klappt, sich da auch Hilfe holen und das dann tatsächlich üben und dann feinfühliger sich emotional passender auf das Kind abstimmen. Und das hat eben gerade für diesen emotionalen Bereich einen unfassbar großen Wert. Wir sehen im Alltag natürlich Eltern auf diesem breiten Kontinuum. Die meisten sind eher hier im grünen Bereich, wenn sie so an so eine Ampelanalogie denken, wo alles schick ist, wo die keine Hilfe brauchen, um ihre Kinder gut zu begleiten. Dann haben wir Familien mit Belastungen, wo wir denken, na, das wäre doch gut, schon mal zu unterstützen, bevor irgendwas schief geht. Und wir haben natürlich auch die Spitze des Eisberges, wo schon was schief gegangen ist, wo wir von Vernachlässigung oder Misshandlung sprechen. Bei kleinen Kindern sind diese Grenzen manchmal sehr fließend. Was gerade noch gereicht hat, kann in einem Moment kippen. Ne? Ein kleiner Säugling, wo man einmal einen Impulsdurchbruch hat und den schüttelt oder sowas, haben wir ein Schütteltrauma. Ne? Oder jemand, der vielleicht im Drogenrausch sein Kind 2 Tage nicht versorgt, weil er weggebeamt ist und das Kind ist dehydriert. Da haben wir einfach nochmal eine ganz besondere Situation, auch vom Körperlichen her und nicht nur vom Emotionalen. Das Körperliche ist immer so eindrücklich, aber eigentlich gilt es für den anderen Bereich, also Umgang mit Gefühlen, genauso. Was wir uns wünschen und wo wir natürlich, wenn ich jetzt an die Fachkräfte hier im Raum denken, alle eine gemeinsame eine Verantwortung für tragen, ist zu gucken, ob die Familien, mit denen wir es zu tun haben, gut genug sozusagen, good enough Parenting machen. Es geht nicht darum, dass man 7 Tage die Woche, 24 Stunden täglich jeden Pieps perfekt interpretiert und sofort passend reagiert. Also was ein Kind für eine gesunde Entwicklung braucht, ist, dass es überwiegend passend begleitet wird. Also wenn Sie es in Zahlen vorstellen wollen, 60-40. Meistens erkennen meine Erwachsenen, was ich brauche. Dann ist gut für meine Entwicklung. Einschränkend muss man sagen, echte Krisenmomente. Also ein Kind, was alleine ist und schreit und schreit und schreit, denkt, es muss sterben, weil ein Kind alleine ja nicht überlegen kann. Das ist kein Moment, wo ich sozusagen sagen kann, oh, mal gehe ich nicht. Ne? Aber wenn das vor Langeweile ein bisschen knötert und ich muss jetzt leider aber gerade irgendwie dem Geschwisterkind was helfen, davon geht jetzt nicht gleich die Beziehung kaputt und das Kind wird auch deswegen nicht emotional schwer gestört werden. Ja? Also überwiegend brauchen wir eine feinfühlige Begleitung und vor allem in Notsituationen, also wenn ein Kind wirklich alleine nicht mehr klarkommt. Dann sprechen wir sozusagen von Passung und wenn das Kind sozusagen überwiegend eine passende Antwort für das kriegt, was es uns zeigt. Und dann entwickeln sich ganz viele tolle Sachen, wie in diesem kleinen Video. Die haben einen kleinen Konflikt. Der Junge möchte gerne mit dem Löffel Wasser ins Essen manschen. Die Mutter findet das naturgemäß nicht ganz so schick. Und jetzt gucken wir mal, was sie damit machen.
Was machst du denn jetzt? Wasser in die Nudeln rein?
Ja.
Ah, das ist aber nicht so gut. Du, das gefällt der Mama nicht so. Komm, weißt du was? Dann tu mal den Teller weg. Ich glaube, der Felix ist jetzt satt. Stimmt's?
Nein.
Bist du satt? Felix. Oder hast du noch mal Hunger?
Ja.
Was? Bist du satt? Trinken, ja, dann tust du trinken. Komm, du mal den Löffel raus und jetzt darfst du trinken. So, du musst mit beiden Händen heben. Ja, prima, kannst du das.
Den
Löffel haben.
Ja.
Was willst du machen mit dem Löffel?
Löffel trinken.
Mit dem Löffel trinken. Ist das so schön? Du, Iki. Mit dem Löffel trinken.
Ja.
Noch zwei, Felix, noch zweimal ja. Mit dem Löffel. Dann holt Mama nochmal den Löffel, dann darfst du zweimal noch mit dem Löffel was trinken.
Ja.
Okay? Und dann ist vorbei. Ja. So machen wir das. Weißt du was? So, dann darfst du das machen und danach, da gehen wir, dann darf der Felix ins Hayabitle gehen und schlafen. Ja, weil jetzt bist du ganz müde. So, eins, und,
zwei,
ja, jetzt kommt zwei, und, zwei, ja, prima, das hat ja ganz toll geklappt, super.
Haja mal.
Haja, und jetzt darfst du Haja machen.
Ja, und wenn wir uns jetzt überlegen, was erlebt denn das Kind in dieser Interaktion mit seiner Mutter? Wer von den beiden hat denn gewonnen? Naja, beide, ne? Er darf noch mal mit dem Löffel trinken und sie hält es in einem Rahmen, wo er nicht die Riesensauerei macht und die ganze Küche verunstaltet. Also, was macht er für eine Erfahrung in dieser Beziehung? Er macht eine Bewirkererfahrung. Das ist wichtig für den Umgang mit Gefühlen, mit Stress und allem, was da so im Leben kommt. Er macht die Erfahrung, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde unterstützt, ich werde verstanden und ich bin es wert, dass man auf mich eingeht. Ja, das heißt, das ist eine Erfahrung auch über sein Selbstwertgefühl. Also so fängt das an, dass ich mich selber schätzen lerne, wenn jemand von außen mich schätzt. Also wenn ich eine freundliche Mutter habe, die mich freundlich behandelt, dann bin ich es offensichtlich wert, dass man nett zu mir ist. Ja, dann lerne ich nicht nur, ich habe eine nette, freundliche Mutter, sondern ich bin ein wertvolles Kind. Und er lernt eben, ich habe Selbstwirksamkeitserfahrung, ich kann was erreichen, ne? Und trotzdem sehen wir ja, der geht ja jetzt nicht über Tische und Bänke, es ist ja alles sehr maßvoll und die finden eine gute Lösung miteinander. Das heißt, was er erlernt, ist zum einen Entwicklung von Kompromissbereitschaft. Also ich werde gesehen, du wirst gesehen, wir finden da irgendwie was zusammen. Und ganz wichtig, und das ist vielleicht für alle, die jetzt so an die weitere Entwicklung denken, Schule und so weiter, das Kind entwickelt eine Erfolgszuversicht. Wenn ich häufig eine Bewirkererfahrung in einer Beziehung mache, entwickle ich die Zuversicht, dass ich Dinge erfolgreich verändern kann, dass ich was lösen kann, dass es sich lohnt, dass ich den Mund aufmache, dass ich was ändern kann. Ein Kind, was ich schreien lasse, macht diese Erfahrung nicht. Das wäre nämlich jetzt das Gegenstück. Wir haben es natürlich auch immer wieder jetzt gerade im beraterischen oder therapeutischen Kontext mit Familien zu tun, die in Situationen gekommen sind, wo sie nicht mehr in der Lage sind, das Kind gut mit seinen Gefühlen zu begleiten, die es vielleicht, warum auch immer, nicht trösten können oder selber irgendwann wütend, aggressiv, harsch werden. Das nennen wir sogenanntes dysfunktionales Verhalten. Egal, ob man dann ganz selbstbezogen ist, sich vom Kind zurückzieht oder wütend reagiert, was auch immer. Das Kind erlebt dann keine passende Antwort mehr auf das eigene Gefühl. Also das Kind ist in Not und kriegt dann entweder keine Reaktion oder eine wütende Reaktion oder es wird darüber gelacht, obwohl es doch selber gerade sich unwohl fühlt, also keine passende Spiegelung vom Gefühl. All das führt eben nicht zu diesen positiven Konsequenzen. Wir sprechen da von Brüchen. Ich habe Ihnen auch dafür ein Video mitgebracht, aber keine Angst, das ist geschauspielert. Also wir haben eine Schauspieler und eine Babypuppe, das werden Sie auch ganz schnell erkennen, weil das Baby tut nichts und Sie werden nur so ein blechernes Quäken aus dem Hintergrund hören. Aber ich glaube, man versteht trotzdem den Unterschied zu dem Kind, was wir da vorgesehen haben. Auch wenn das nur eine Plastikpuppe ist, es macht was, ne? Das nervt einen irgendwann, dass das nicht aufhört und dass nichts passiert. Was macht dieses Kind für eine Erfahrung in der Interaktion mit seiner Mutter, also mit der Schauspielerin natürlich? Es schreit und es passiert nichts. Das heißt, es lernt, Hilflosigkeit in der Beziehung. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich bekomme keine Hilfe, das macht mir Angst. Das kleine Kind weiß ja nicht, dass es formal in Sicherheit ist. Natürlich ist es jetzt nicht gefährdet, runterzufallen, es wird kein Säbelzahntiger vorbeikommen, der es frisst. Es hat ja auch gerade was zu trinken bekommen, es wird auch nicht verhungern, aber das weiß es nicht, sondern es schreit und es kommt keine Reaktion. Und das führt bei dem Kind immer weiter zum Schreien, zum Schreien, zum Schreien, bis zur Todesangst letzten Endes. Und was macht es für eine Erfahrung über seine eigene Wirksamkeit? Ich bin hilflos, ich kann es nicht ändern. Und wenn es ein bisschen älter ist, wird es noch lernen, ich bin nichts wert, weil es kümmert sich ja keiner um mich. Das heißt, das Kind wird nicht die Idee haben, dass es seine Zukunft sinnvoll irgendwie mitgestalten kann, sondern wenn das die Hauptbezugserfahrung ist, also nicht einmal, sondern regelmäßig und über Monate und Jahre, wird es eine Misserfolgsangst entwickeln, weil es ja merkt, wenn es was tut, hat es keinen positiven Effekt. Und dann gehe ich Probleme gar nicht an. Dann scheue ich davor zurück. Und was wir tatsächlich wissen, das ist in der entwicklungspsychologischen Forschung gar nicht so viel, was wir wissen über was die frühe Kindheit dann mit der späteren Entwicklung macht, aber was wir wissen von diesem dysfunktionalen Elternverhalten, was ich vorhin meinte, also sowas wie falsch reagieren oder gar nicht reagieren oder aggressiv reagieren, wenn das Kind Hilfe braucht und so weiter, haben wir tatsächlich eine 3,7-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eine hochunsichere Bindung entwickeln oder wirklich Störungen in Bindungsbeziehungen, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensprobleme und so weiter. Das heißt, um es nochmal zum Abschluss zusammenzufassen, was die Kinder brauchen, um sich gesund zu entwickeln, ist eben die sichere Basis, von der sie losstarten können, der sichere Hafen, in den sie wieder einlaufen können, wenn sie alleine nicht klarkommen. Wie gesagt, das alles brauchen wir nicht in Perfektion, sondern überwiegend. Wenn das die häufigere Erfahrung ist, sind wir auf einem guten Weg. Und eben die Entwicklung vollzieht sich in diesen Zwischenräumen in den Beziehungen. Das heißt, das Kind, es braucht Schutz durch seine Bezugsperson für seine körperliche Unversehrtheit, aber auch für sein emotionales Gefühl der Sicherheit. Daraus entwickelt sich dann eben Zuversicht, dass ich erfolgreich was ändern kann, dass ich mit Gefühlen umgehen kann, dass ich mit Menschen umgehen kann und alles, was das Leben dann noch so mit sich bringt. Also das, sich trauen sozusagen, die Welt zu entdecken, entsteht aus diesem Gefühl der Sicherheit. Da haben wir manchmal ein Missverständnis, dass man denkt...
Vielleicht magst du doch noch mal kurz ausführen, denn ich finde es so toll, wie an eurem Institut sich das so weiter verbreitet, diese entwicklungspsychologische Beratung und Therapie.
Ja.
Es könnte nämlich sein, dass tatsächlich die eine oder andere Person das noch nicht gehört hat.
Ja, bestimmt. Ja, kann ich gerne machen. Also ich hatte ja gerade vorhin davon, dass wir eben häufig Situationen haben, wo Eltern dann auch völlig unverschuldet in Situationen kommen, wo dieses natürliche Zusammenspiel zwischen Eltern und Kind aus irgendeinem Grund nicht geht. Und was wir da machen können in der entwicklungspsychologischen Beratung für die Säuglinge und Kleinkinder oder auch in der für die 4- bis 10-Jährigen, da geht das auch noch ganz wunderbar, ist da mit Video genau hinzugucken. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen umständlich, aber tatsächlich geht Beratung, wenn man mit dem Video genau drauf guckt, in aller Regel schneller. Also was wir machen, wir filmen Eltern und ihre Kinder in kleinen Alltagssituationen und das Team von Netzwerk Familie ist da ja täglich auch unterwegs und besucht Familien auch zu Hause, sodass das ganz niedrigschwellig ist, man jetzt nicht als Mutter mit Sack und Pack und Säugling und Kleinkind an der Hand jetzt irgendwie hin muss. Und dann wird eine Aufnahme gemacht, wie Sie gerade gesehen haben, so kleine Momente, Alltagssituationen beim Füttern. Anziehen, um rauszugehen. Solche Momente. Und was man dann mit den Eltern macht, ist ganz gezielt kleine Schnipsel aus diesen Videos anzugucken. Also damit die Eltern ihr Kind kennenlernen, nicht so allgemein, wie sich Kinder entwickeln und ganz allgemein, wie Kinder Stress oder Freude zeigen, sondern wirklich gucken, was ist denn bei ihrem Kind gerade? Also wie sehen wir, dass es dem gerade gut geht oder dass es jetzt langsam müde wird oder unruhig wird? Und dann schaut man natürlich je nach Beratungsanlass der Eltern. Die kommen dann vielleicht, weil das Kind übermäßig viel schreit oder weil es nicht gut isst oder nicht gut schläft. Und dann macht man sich mit diesen kleinen Alltagsvideos auf die Suche, wie dieses Kind zeigt, was es braucht und wie die Eltern das dann quasi noch passender begleiten können. Und bei den älteren Kindern wird es ein bisschen komplizierter, da spielen wir auch mit den Kindern und nehmen auch das noch auf Video auf. Aber das Prinzip ist im Grunde das Gleiche, dass man die Eltern und Kinder in Alltagssituationen miteinander anschaut und daraus dann eine passgenaue Lösung mit der Familie erarbeitet. Nicht so nach dem Motto, alle Kinder brauchen, sondern was braucht denn ihr Kind heute? Und was ich an der Arbeit tatsächlich nach all den Jahren immer noch so liebe und schätze, ist tatsächlich, dass es was ganz Individuelles ist. Weil wir haben ja auch nicht nur Kinder, die eine normale, gesunde Entwicklung machen. Wir haben haben auch Kinder, die vielleicht irgendwelche Beeinträchtigungen mitbringen und die vielleicht gar nicht so einfach für Eltern zu lesen sind. Zum Beispiel sehr frühgeborene Kinder, ne, haben vielleicht nochmal andere Stresszeichen, wenn die noch, sag ich mal, vorm Geburtstermin schon lange auf der Welt sind, und wie zeigen die uns denn, was sie jetzt brauchen und was zu viel ist. Oder ein Kind, was körperliche Einschränkungen hat und deswegen vielleicht nicht so genau zeigen kann körperlich wie ein Kind, was diese Einschränkung nicht hat. Da kann man immer mit der Videokamera noch mal ganz genau hingucken und quasi detektivisch mit den Eltern zusammen gucken, was ist denn hilfreich und wo wird es für sie als Eltern stressig, wo kommt das Kind unter Stress und was brauchen dann die Einzelnen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Beratungsarbeit, finde ich, weil man es eben gemeinsam macht. Und bei den kleinen Kindern sind sogar auch die Kinder immer dabei, weil ganz ehrlich, wo soll denn die Mutter mit einem 4 Monate alten Kind auch hin, wenn sie Beratung möchte? Das ist natürlich dann auch mit dabei, sodass das möglichst einfach in Familienalltag integriert wird. Soweit vielleicht?
Ganz toll, danke.
Gerne.
Na, mich würde nur grundsätzlich so interessieren, wie Sie das sehen, so eine frühe Fremdbetreuung für Kinder, wenn einfach Kinder schon früh aus dem Elternhaus und dann mehrere Bezugspersonen hat.
Ja, also da wissen wir, dass das für die Kinder kein Problem ist, wenn die Qualität stimmt. Und ich glaube, das ist eher das Problem, über das wir reden, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die Lage hier ist, aber da haben wir tatsächlich ein Problem im Moment in der Kleinkindbetreuung. Dadurch, bei uns gibt es ja einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag. Das heißt, es sind sehr viele Institutionen sehr schnell sehr groß geworden und haben nicht genug Personal oder nicht ausreichend geschultes Personal. Kinder sind an sich schon so, dass sie mehrere Bezugs- und Bindungspersonen haben können. Und Sie kennen vielleicht auch alle dieses Sprichwort, dieses afrikanische, ne? Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen und so weiter. Das funktioniert alles, wenn die Menschen wirklich in Beziehung gehen. Wenn ich natürlich am Montag Erzieherin A habe, am Dienstag Erzieherin B und Mittwoch ist dann der Praktikant da oder sowas, dann wird es schwierig, ne? Also von der Form von Fremdbetreuung, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber unterhalten, dass natürlich das nichts ist. Aber natürlich kann ein Kind auch in einer Kindertageseinrichtung, bei Tageseltern oder wie auch immer, wunderbare Beziehungserfahrungen machen und sich da geschützt und sicher fühlen. Also ich würde eher sagen, es geht nicht darum, ob oder ob nicht, sondern die Qualität. Wie ist es gemacht? Gibt es eine gute Eingewöhnung, dass das Kind sich nach und nach an die Person gewöhnen kann, dass man sich dann irgendwann auch traut als Kind, wenn ich weine, mich an die Dame oder den Herrn, der dann da ist, zu wenden. Das ist ja ein Prozess, ich muss die ja erstmal kennenlernen. So wie man es früher gemacht hat, einfach warten, bis das Kind, weiß ich nicht, 3 ist und dann sind die Sommerferien rum und dann stellen wir es in den Kindergarten. Das machen wir jetzt heute hoffentlich nicht mehr, ne? Weil Beziehungsarbeit ist ein Prozess, der muss wachsen. Und dann geht das auch bei deutlich kleineren Kindern schon ganz wunderbar. Aber ich glaube, da haben Eltern auch oft ein gutes Gefühl, ob sie denn auch selber sich in der Einrichtung wohlfühlen würden, ob sie den Eindruck haben, da geht jemand in Beziehung zu dem Kind, dann passt's. Genau. Vielleicht, weil ich es vorhin nicht so explizit gesagt habe, im Umgang mit den Gefühlen, mit den negativen Gefühlen, vielleicht, dass da der Druck auch nicht so groß wird. Was ich nicht meine, ist damit, dass man das immer lösen können muss als Eltern oder als Fachkraft. Manchmal geht es auch einfach nur ums gemeinsame Aushalten. Das ist wie in einer guten Freundschaft, ne? Wenn Sie jetzt irgendeinen Schicksalsschlag erleiden, dann kann Ihre beste Freundin oder Ihr bester Freund den wahrscheinlich auch nicht wegmachen, aber er kann es mit Ihnen aushalten und das tut total gut, ne? Wenn da jemand da ist, dem man es erzählen kann, wo man sich anlehnen kann. Und so ist es bei den Kindern auch. Manchmal passiert irgendwas, man weiß gar nicht, warum das Kind so weint, schreit, sich nicht beruhigen kann. Und dann muss man es mit dem Kind aushalten und einfach nur sagen, ich weiß nicht, was bei dir los ist. Irgendwas ist ganz schlimm, ich weiß nicht was, aber ich bin halt trotzdem da. Also der Anspruch muss nicht sein, dass wir immer perfekt sind, aber dass wir da sind und sozusagen es mit dem Kind tragen. Das wäre sozusagen das, was für das Kind dann hilfreich oder heilsam ist. Weil ich weiß nicht, ob das hier auch so ein Modethema ist mit der bedürfnisorientierten Erziehung, die auf der einen Seite ja einen super Fokus auf die Kinder wieder geführt hat, ne? Also dass wir eben gucken und uns anstrengen, die Bedürfnisse wahrzunehmen und wir dann aber auch immer wieder Eltern erleben, die wirklich bis an die Erschöpfungsgrenze dann kommen, ne? Und in so einen Eltern-Burnout kommen sozusagen aus Angst, jetzt habe ich die Bindung kaputt gemacht, wenn ich dies und das und jenes. Und da muss man kann man ganz ehrlich sagen, da müssen wir ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Ein Kind darf auch frustriert werden. Das darf ein Nein hören oder das darf auch ne, irgendwas nicht bekommen, weil wir müssen dann unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Wünsche. Also Grundbedürfnisse sollten erfüllt werden. Ein Kind sollte keine nackte Angst haben müssen. Es sollte nicht bitterlich frieren müssen und es sollte auch nicht stundenlang hungern. Ne, das sind echte Bedürfnisse. Es soll sich geschützt und sicher und genährt und so weiter fühlen. Es muss aber nicht den 10. Lutscher kriegen. Das ist ein Wunsch. Und den kann man auch versagen. Ne? Und da erlebe ich, dass das Eltern doch auch immer wieder verunsichert. Wo ist denn da die Grenze? Ne? Also wo muss ich jetzt dem Kind folgen? Wo darf ich die Grenze setzen? Und da hilft es dann im Zweifelsfall tatsächlich auch mit solchen Beratungsmethoden nochmal gut zu gucken. Wo ist das Kind jetzt vielleicht einfach auch nur sauer, weil es enttäuscht wurde? Und wo hat es echt Not? Das dann wieder auseinanderzudröseln, ist gar nicht so selten Beratungsanlass heutzutage.
Also Sie dürfen sich ruhig trauen und was sagen. Auf der anderen Seite möchte ich Sie auch nicht nötigen. Das ist total okay. Und es kann auch zufällig sein, dass gar nichts mehr offen bleibt und dass Och, okay. Frau Künster so ein rundes Paket mitgebracht hat, das nicht viele Fragen offen lässt. Wir sind auf jeden Fall noch ein paar Minuten hier, würde ich sagen.
Ja, sehr
gerne. Sie können sich ja trotzdem noch was überlegen. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz ausdrücklich für das ganze Paket bedanken.
Ja, danke schön. Danke schön für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich glaube, du hast dir noch einen ordentlichen Applaus verdient, auch für die zusätzlichen Dinge.
Ja, danke schön.